Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Problemfall Arbeitsmotivation. Die Wirksamkeitskrise von Ingo Hamm.
Wir leben in einer Zeit kollektiver Frustration, wenn es um Arbeit geht. Land auf, Land ab werden Forderungen nach einer 4-Tage-Woche laut, nach mehr Life als Work, mehr Home als Office, nach Auszeit statt Vollzeit. Arbeit gilt dem aktuellen Zeitgeist zufolge als uncoole, stressige Last, als reine Pflicht zum Gelderwerb, Maloche und galoppierende Fremdbestimmung, als etwas, das des modernen Menschen unwürdig ist. Arbeit lässt sich, so das Credo, nur noch mit wenig Arbeitstagen, Sabbaticals und jeder Menge Benefits ertragen.
Keine Frage. In weiten Teilen der Bevölkerung herrscht tatsächlich ein großer Leidensdruck in Bezug auf die Arbeit. Ablesbar an Phänomenen wie Quiet Quitting, innerer Kündigung und zunehmenden psychischen Belastungen. Zahlreiche Menschen sind extrem erschöpft und frustriert von ihrer Arbeit. Eine erschreckende Mehrheit glaubt daher, weniger machen macht glücklich. So zeigt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2023, dass sich 81% der Vollzeiterwerbstätigen eine 4-Tage-Woche mit entsprechend niedrigerer Wochenarbeitszeit wünschen, wobei 73% der Befragten gern eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich hätten.
Doch genau diese Studie ist auch sehr erhellend, wenn es um die Frage geht, ob die Strategie »weniger arbeiten, um glücklich zu sein« stichhaltig ist. Denn der Erhebung zufolge geben 97% derer, die sich eine 4-Tage-Woche ersehnen, als Grund dafür an, dass sie dadurch mehr Zeit für sich selbst hätten. 88% wünschen sich mehr Zeit für Aktivitäten wie Hobbys, Sport und Ehrenamt. Hinzu kommen 17% der Befragten, die die 4-Tage-Woche für sich ablehnen, wobei 86% von diesen als Grund dafür angeben, Spaß bei der Arbeit zu haben. Die Ergebnisse sind ein starkes Indiz dafür, dass viele Menschen nicht eigentlich weniger arbeiten, sondern mehr leben, mehr erleben und vor allem sich selbst mehr erleben wollen.
Das ist der springende Punkt. Viele spüren in ihrem Job eine Wirksamkeitskrise. Sie unterliegen zwar dem Irrtum, ihr Job ist Mist, weil die Führungskraft arrogant und der Stress mörderisch ist oder weil die Teammitglieder inkompetent und die Kundinnen und Kunden nervig sind. Tatsächlich aber zeigt die psychologische Forschung, das alles ist nicht so ausschlaggebend, wie wir meinen. Denn ein Job macht dann glücklich, wenn er eine Voraussetzung erfüllt. Wir können in unserem Tun aufgehen und erleben uns darin als kompetent und selbstwirksam. Allerdings ist unsere Arbeit heute oft so beschaffen, dass sie uns diese Erfahrung nicht bieten kann. Weshalb viele Arbeitnehmende sie dann woanders suchen, in ihrer Freizeit oder einem Ehrenamt. Im Einzelfall ist das eine legitime Kompensationsstrategie. Gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich ist das aber eine Bankrotterklärung, wenn sich die Haltung durchsetzt, Arbeit ist das Gegenteil eines erfüllenden Lebensbestandteils und es braucht jede Menge Kompensation in Form von Benefits, um sie irgendwie erträglich zu machen. Letztlich haben wir es bei der Leistungskrise nicht mit einem wirtschaftlichen, sondern einem psychologischen Problem zu tun, das viele wirtschaftliche Folgewirkungen hat und bei dem es deshalb so fatal ist, dass es nicht als solches erkannt wird.
Denn eines ist klar. Menschen sind psychologisch so gestrickt, dass ihnen das schiere Tun etwas gibt, weit über Geld und Status hinaus. Menschen arbeiten, weil sie sich in ihrer Arbeit selbst verwirklichen, weil sie sich einbringen, weil sie anderen helfen können. Weil sie mit ihrer Arbeit etwas bewegen, konkrete Ziele erreichen, die Welt zwar nicht retten, aber ein klein wenig besser machen können. Und auch, weil sie dank ihres Tuns ihre Kompetenz beweisen können und dafür verdienten Applaus ernten. Deswegen haben die meisten Menschen durchaus Lust auf Leistung und auf Arbeit. Aber eben nicht auf eine Arbeit, die sie wenig erfüllt.
Natürlich liegt es auch in der Selbstverantwortung des Einzelnen, herauszufinden, was ihn wirklich erfüllt, was er wirklich will und gut kann, statt sich von diversen Benefits und Statusversprechen blenden zu lassen und dann in einem Job festzustecken, der nicht dem eigenen Antrieb und Können entspricht. Doch ein großer Teil der aktuellen Arbeitserschöpfung geht auch aufs Konto der Unternehmen. Daher sollten Führungskräfte nicht darüber lamentieren, dass die Mitarbeitenden ständig von Teilzeit- und 4-Tage-Woche reden. Sie sollten sich vielmehr fragen, was können wir in unserer Organisation verändern, damit die Leistungslust der Mitarbeitenden nicht unterminiert wird? Tatsächlich gibt es typische Barrieren, die Menschen im Arbeitsleben den Spaß an Leistung rauben. Führungskräfte sollten diese Barrieren kennen bzw. erkennen, um sie dann gezielt abbauen zu können.
Barriere 1 – falsches Sinnverständnis. Es scheint ein weit verbreitetes Kulturnarrativ, dass wir alle nach dem Sinn des Lebens suchen. Auch Unternehmen glauben, es sei eine gute Idee, sich einen großen Purpose, einen hehren gesellschaftlichen Zweck auf die Fahne zu schreiben, um Mitarbeitende zu motivieren. Dabei ist die Sinnfrage bei arbeitenden Menschen weniger eine philosophische und noch nicht einmal unbedingt eine moralische, sondern eine psychologische Frage. Psychologisch insofern, als dass das Erleben von Sinn im Arbeitsalltag davon abhängt, ob wir uns gut eingebunden fühlen, uns als autonom erleben und vor allem etwas tun, indem uns immer wieder kleine oder große Selbstwirksamkeitserfahrungen möglich sind. Um die Bedeutung der Selbstwirksamkeitserfahrung an einem etwas schrägen Beispiel zu verdeutlichen: Laubbläser stiften Selbstwirksamkeit im Übermaß. Klar, die Dinger sind das Übel schlechthin. Schlecht für die Umwelt, schlecht für Tierquartiere, ein Sinnbild für grassierende Bequemlichkeit. Und dennoch wird kaum jemand seine insgeheime Freude verbergen können, wenn er erstmalig einen Laubbläser in der Hand hält. Plötzlich grinsen über beide Ohren, schmunzeln darüber, wie leicht es geht, laut und windgewaltig den Boden göttergleich von allem möglichen Unrat und Belag zu befreien. Man erzeugt mit nahezu ungeahnter Leichtigkeit eine Wirkung. Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl im Leben als dieses.
Auch im Arbeitsleben gilt: Arbeitsglück hat für das Gros der Mitarbeitenden nicht viel mit Strategie, komplexen ökonomischen Markt- und Wettbewerbskonstellationen oder einem übergeordneten Purpose zu tun, sondern mit Selbstwirksamkeit, die direkt am jeweiligen Arbeitsplatz entsteht. Ganz konkret durch das eigene Tun. In Sachen Sinngebung ist es demnach oberste Führungsaufgabe, die Strategie herunterzubrechen, sodass durch die Menschen selbst konkretes Tun abgeleitet werden kann. Ein Unternehmen will mehr Kundenzufriedenheit? Dann sollten die Führungskräfte zum Beispiel in die Produktentwicklung gehen und die Mitarbeitenden dort erarbeiten lassen, was man bei Produkt 2.0 entlang der durch Marktforschung ermittelten Kundenwünsche optimieren kann. Das konkretisiert nicht nur das Change-Vorhaben, es erhöht auch die Leistungslust.
Barriere 2 – mangelnde Wertschätzung und fehlende Resonanz. Das Was der Arbeit ist wichtiger als das Wie viel. Und noch wichtiger als das Was ist das Wie. Wie fühlen wir uns bei der Arbeit? Sehr viele Menschen fühlen sich völlig erschöpft und überlastet und schließen daraus: Es ist zu viel. Tatsächlich gibt es das – Überlastung. Chirurgen sind zum Beispiel extrem im Stress, wenn sie 12 Stunden lang eine OP nach der anderen durchführen. Die meisten von ihnen denken trotzdem nicht an Kündigung, weil sie in all den Stunden tun können, worin sie aufgehen. Alleinerziehende Mütter sind ebenfalls im Stress. Doch sie haben viel eher die Tendenz, dadurch in einen Burnout zu schlittern, weil sie sich aufreiben im täglichen Kampf mit unkooperativen Arbeitgebern, Behörden, miesen Kita-Öffnungszeiten und kaum Zeit haben für die eigentlich beglückende Aufgabe, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Sehr ähnlich geht es vielen Berufstätigen. Sie sind unglücklich. Nicht wegen eines zu viels an Arbeit, sondern weil es ihnen an Wirksamkeitserfahrung fehlt. Und auch das ist wichtig, weil es auf die Wirksamkeitserfahrung einzahlt: an Wertschätzung, an positiver Resonanz. Tatsächlich ist der Trend zur Remote-Arbeit in unserer heutigen Arbeitswelt ein Faktor, der Mitarbeitende tendenziell weniger Resonanz erleben lässt. Unternehmen sollte bewusst sein, welche psychologische Wirkung das hat, und sie sollten mit geeigneten hybriden Konzepten gegensteuern.
Barriere 3 – Kundenferne. Kundinnen und Kunden sind eine der am leichtesten zugänglichen und auch kostengünstigsten Quellen von Selbstwirksamkeitserfahrungen via wertschätzendem Feedback. Kaum etwas befriedigt so intensiv, wie nach einer gut getanen Arbeit von einem Kunden zu hören: Sie retten mir den Tag. Leider sind Kundinnen und Kunden für die meisten Beschäftigten heutzutage aber eine exotische Spezies, Lichtjahre entfernt vom eigenen Büro oder der Werkshalle. Verschärft wird das dadurch, dass wir kaum noch von Mensch zu Mensch miteinander sprechen. Wir mailen, texten oder liken. Doch diese Art der indirekten Pseudokommunikation machen Kundinnen und Kunden meist nur dann mit, wenn sie stinkig sind, beschwerdenlos werden, mit einem Tweet einen Shitstorm auslösen oder dabei mitmachen wollen.
Die Bremse lässt sich im Grunde leicht lösen, und zwar indem Unternehmen darauf achten, mehr Möglichkeiten zu schaffen, Mitarbeitende in direkten Kontakt zu Kunden zu bringen. Und wenn Unternehmen es nicht tun, gilt für den Einzelnen, man kann auch selbst den Kontakt zu Kundinnen und Kunden suchen. Man kann zum Beispiel anrufen, statt eine Mail zu schreiben. Oder in Bezug auf interne Kunden vorbeischauen, statt anzurufen. Ganz gleich, ob so etwas in der Job Description steht oder nicht.
Barriere 4. Fokus auf Employability. In Deutschland haben etliche Studiengänge das Ziel Employability. Junge Menschen werden so ausgebildet, dass sie perfekt in die moderne Arbeitswelt passen. Doch diese Ausrichtung auf konkrete Jobs, auch und gerade der Zukunft, erschwert oder verhindert eine kompetenzbasierte Entwicklung. Du hast zwar einen gut bezahlten Job, hängst dich auch rein, engagierst dich, aber darfst deine Kompetenzen nicht weiterentwickeln, lernst deine eigenen Stärken nicht kennen und darfst sie nicht einsetzen und ausbauen. Du bist zwar gut bezahlt, aber eher Maschine als Mensch. Und das raubt Mitarbeitenden in hohem Maß die Leistungsfreude.
Unternehmen können gegensteuern, indem sie intern Möglichkeiten schaffen, sich in verschiedenen Feldern auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Konzepte wie Job Rotation, Job Enrichment, Job Enlargement und vom Unternehmen unterstütztes Job Crafting sind Gold wert, wenn sie Kompetenzen und Neigungen entdecken und entwickeln helfen, weil sie die inhaltlichen Anforderungen anreichern, für Abwechslung sorgen, geistige Flexibilität fördern, aber auch die Verschiedenartigkeit von konkreten Tätigkeiten bieten. All das wirkt stark auf die Selbstwirksamkeitserfahrung und damit die Leistungsfreude ein. Auch sollten interne Arbeitsmärkte transparent und zugänglich sein, etwa dank einer neutralen Stelle mit Vorschlagsrecht oder abteilungsübergreifender Recruiting-Teams.
Barriere 5. Soziale Vergleiche. Die Likes-Industrie ist milliardenschwer, weil so viele Millionen Menschen für eine Handvoll Likes buchstäblich alles tun. Doch warum sind TikTok und Konsorten fast noch die einzige Domäne, in der echtes Engagement in dieser Verbreitung anzutreffen ist? Weil hier ein mächtiges Motiv unseres Handlungsantriebs wirkt, der soziale Vergleich. Soziale Medien sind die globale Arena des ewigen Kampfes um die eigene Position in der sozialen Hackordnung. Auch im Arbeitskontext posten wir exotische Tagungsorte, lokulisch angerichtete Business-Lunchteller, exklusive Kaffee-Lounges im Coworking-Space und prahlen mit möglichst ausgefallenen Workation-Workplaces. Millionen fallen darauf herein und merken gar nicht, dass sie der ständige Vergleich vom Glück durch echte Arbeit ablenkt. Vom Glück, seine eigene Messlatte zu sein und sich darin zu erleben, jeden Tag ein bisschen besser zu werden.
Auch für Unternehmen gilt: Soziale Vergleiche, wer ist besser als ich, wer ist schlechter, bin ich mehr oder weniger wert als die anderen, sind ein Killer für die Freude an Leistung. Also bitte keinen Employee of the Month mehr. Und keine Angst, dass ein Verzicht auf zu viel internen Wettbewerb und die damit verbundenen materiellen Benefits dazu führen wird, dass alle weglaufen. Die intrinsisch Motivierten werden bleiben.
Barriere 6. Mitbestimmung und Beteiligung. Es klingt provokant und undemokratisch, aber auch der Trend zu Mitbestimmung und Beteiligung in der Arbeitswelt kann zum Killer einer beglückenden Leistungskultur im Unternehmen werden. Natürlich ist das Mitreden ein berechtigtes Anliegen und etwas, von dem Unternehmen durchaus profitieren können. Doch aus der legitimen Beteiligung kann schnell ein Disincentive to Invest werden. Menschen, die Lust haben, sich einzubringen, etwas anzuschieben, zu machen, verlieren die Freude daran, wenn ihnen ständig Empörung, Anfeindung, Widerspruch, Bedenken, endlose Diskussionen entgegenschlagen. Deshalb sind Unternehmen gut beraten, Mitbestimmung klug dosiert einzusetzen. Und vor allem immer mit Blick auf die vorhandene Expertise, denn es hat wenig Sinn, wenn alle überall mitreden dürfen.
So viel zu den Bremsen der Leistungslust, die zu lösen eine erste wichtige Aufgabe für Unternehmen ist. Aber es gibt auch Faktoren, die es sich lohnt, gezielt zu stärken, damit Menschen wieder mehr Freude an Leistung empfinden.
Treiber 1. Kompetenz erleben. Betrachten wir die Selbstoptimierungsströmungen der vergangenen Jahre, fällt auf, Wir üben positives Denken, anstatt die Dinge positiv zu gestalten. Wir optimieren unser Mindset anstelle unserer Aktivitäten. Wir arbeiten an unserer Motivation, also am Wollen, am die Dinge anpacken, statt an unserer Volition, also am Dinge durchziehen. Und wir begehen bei diesen Anläufen aufs Glück den immer gleichen Attributionsfehler. Wir versuchen, uns glücklich zu denken. Dabei liegt das Glück, wie oben erklärt, im Tun, im Aufgehen in einer Tätigkeit und dem Erleben von Wirksamkeit. Deswegen müssen wir, um Arbeitsglück erleben zu können, im Grunde nur eines tun: herausfinden, bei welchen Tätigkeiten wir uns wirksam fühlen, unserem persönlichen Antrieb und unseren Kompetenzen gemäß. Denn Selbstwirksamkeit können wir nur dort erleben, wo wir unsere Kompetenzen leben können.
Von dieser Warte aus betrachtet lässt sich Leistungslust seitens des Unternehmens über die gesamte Prozesskette von HR stärken. Grundannahme dabei ist, dass Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgedeckt, gefördert, bestärkt werden und dass eine ideale Passung von Aufgabe und Kompetenzen sichergestellt werden sollte. Beim Recruiting lohnt es sich zum Beispiel, bei eingereichten Lebensläufen nicht nur auf die gesuchten und erwarteten Kompetenzen und Erfahrungen zu achten, sondern auch auf sogenannte Mad Skills, etwa außergewöhnliche Hobbys, Ehrenämter und so weiter. Diese können zum einen allgemein eine hohe Leistungslust kennzeichnen, aber auch indirekt für die Stelle gewinnbringende Fertigkeiten aufzeigen. Auswahlinterviews sollten kompetenzbasiert geführt werden, idealerweise angereichert mit Arbeitsproben, vorher eingereicht oder in Echtzeit erstellt. Probetage lohnen sich sehr, damit beide Seiten sich und die Kompetenzanforderungen in der Realität des Betriebs konkret kennenlernen können. Vor allem ist strikte Ehrlichkeit gefragt. Es gilt, den Job extrem konkret zu schildern und nicht nur die Annehmlichkeiten des Unternehmens in den Vordergrund zu rücken.
Generell werden Kompetenzen in vielen Firmen eher am Markt eingekauft, als sie bei den Beschäftigten zu entwickeln. Die moderne Arbeitswelt fokussiert auf Prozesse ökonomischer Optimierung. Was sie dagegen vernachlässigt, ist die Förderung individueller Kompetenzen, zumal das Aufdecken und Fördern von Kompetenzen als teuer gilt. So mancher Personaler freut sich, dass junge Menschen ihre Fort- und Weiterbildung selbst in die Hand nehmen und sich einbilden, hierfür reichen ein paar Online-Sessions. Doch diese scheinbar kostengünstige, einfache Lösung wird zum langfristigen Problem mangelnder Leistungslust und Produktivität. Eigentor.
Die Bremse lässt sich lösen, wenn Kompetenzaufbau, Kompetenzpflege und das Herstellen von kompetenzfördernden Arbeitsbedingungen in Unternehmen endlich als Treiber der ersehnten Leistungsmotivation erkannt und entsprechend forciert werden.
Treiber 2. Werkstolz. Werkstolz stellt sich ein, wenn wir etwas gut, intensiv mit eigenen Händen gemacht haben. Wenn wir ein Werk geschaffen haben, das Wirkung hinterlässt. Wir fühlen uns dann im besten Sinne wie ein Kind. Schau mal, was ich kann. Das habe ich gemacht. Werkstolz ist eine der wichtigsten Quellen unserer Leistungslust. Was Werkstolz in gewisser Weise ausmacht, kann man aus der Arbeitspsychologie ableiten. Besonders pragmatisch ist das Job Characteristics Model der Organisationspsychologen Greg Oldham und Richard Huckman. Danach macht wirklich jede Arbeit Werkstolz, sofern sie als Ganzes oder in wesentlichen Teilen 5 einfache Voraussetzungen erfüllt. Erstens, sie ist vielfältig. Zweitens, sie ist bedeutsam. Drittens, sie kann von vorne bis hinten von einem selbst ausgeführt werden. Viertens, sie kann relativ autonom ausgeführt werden. Und fünftens, sie bietet Feedback.
Der Clou an diesem Modell? Die meisten Jobs lassen sich in einen Traumjob verwandeln, indem man sie so weit wie möglich an diese 5 Faktoren anpasst. Unternehmen können den Werkstolz also fördern, indem sie Arbeitsplätze schaffen, die Autonomie und Handlungsspielräume zulassen, indem sie Feedback-Möglichkeiten schaffen, etwa durch Kundenkontakte und für Abwechslungsreichtum sorgen, etwa mittels Job Rotation oder Job Enrichment.
Treiber 3. Training wie ein Spitzensportler. Wenn Leistungslust im Wesentlichen daraus erwächst, dass wir uns in unserem Tun als kompetent und wirksam erleben, dann liegt es auf der Hand. Leistungslust ist auch Trainingssache. Das weiß man nirgendwo so gut wie im Spitzensport. Spitzensportler werden nicht geboren, sondern gemacht. Anders als im Berufsleben, wo Leistung oft negativ betrachtet wird, sieht man im Sport die Anstrengung als Weg zu Erfolg und Lust. Man weiß, Talent zeigt sich oft erst durch intensive Förderung. Das gilt nicht nur im Sport, sondern etwa auch in der Kunst. Dort gibt es zwei wesentliche Spielarten auf dem Weg zum Erfolg. Konzeptuelle Künstler wie Picasso planen ihre Werke sorgfältig, experimentelle Künstler wie Van Gogh finden durch Ausprobieren zu ihrer Form. Doch beide Wege haben gemeinsam, dass Erfolg und Freude durch kontinuierliches Engagement und stetige Verbesserungen entstehen.
Erst durch Training wird es uns möglich herauszufinden, wo wir wirklich in unserem Element sind. Eine Regel besagt zum Beispiel, dass 10.000 Stunden gezielten Übens nötig sind, um in einer Aktivität ein Experte oder eine Expertin zu werden. Wichtig ist dabei jedoch, dass das Training nicht nur häufiges Wiederholen bedeutet, sondern gezieltes Üben mit Feedbackschleifen, um kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen. Es ist ein reflexiver Prozess, bei dem es wichtig ist, sich gerade am Anfang die Erlaubnis zu geben, schlecht zu sein. Dies ist ungemein befreiend und ermöglicht es, neue Aktivitäten auszuprobieren, in denen wir in unserem Element sind. Die deutsche Kultur neigt jedoch dazu, Perfektion zu verlangen, was viele davon abhält, neue Dinge zu versuchen. Menschen entdecken ihr Element nicht, wenn sie bei Fehlern in Scham versinken und aufhören zu lernen. Deswegen ist eine gute Fehlerkultur, bei der Fehler als Anlass für Feedback und Weiterentwicklung gesehen werden, entscheidend.
Der Spitzensport zeigt außerdem, dass es in Sachen Leistungsfreude stark auf die Art und Weise des Trainings ankommt. Ein gutes Training muss auch Freude bereiten. Es zeichnet sich durch folgende Merkmale aus.
Intensive Reize. Training unterhalb der Reizschwelle bringt nichts. Um sich zu verbessern, sollte man sich kritischen Situationen aussetzen, die über dem aktuellen Niveau liegen.
Progressive Belastung. Um Fortschritte zu erzielen, muss man ständig neue Herausforderungen annehmen und die Belastung steigern.
Belastung und Erholung. Man braucht eine Balance zwischen Anstrengung und Erholung. Zu viel Belastung führt zu Burnout, zu wenig verhindert Fortschritt.
Individualisierung. Training sollte auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten zugeschnitten sein, um Über- oder Unterforderung zu vermeiden. Und?
Kontinuität. Dranbleiben ist essentiell. Regelmäßiges Üben und Anwenden der Fähigkeiten ist notwendig, um Fortschritte zu machen.
Talent und mit ihm die Leistungsfreude ist also das Resultat förderlicher Bedingungen. Unternehmen und Führungskräfte sollten dies berücksichtigen und ihren Mitarbeitern die nötige Unterstützung sowie genug Freiräume bieten, um eigene Talente zu entdecken und auszubauen. Dabei gilt es im Kopf zu behalten, Leistungslust ist nicht Erfolgsdruck. Und Leistungslust wird von Freude befeuert und nicht von Antreibern erzwungen.
Treiber 4. Resilienz. Wir leben in der Bani-Ära. In einer Welt also, die brittle, anxious, non-linear und incomprehensible ist. Zu Deutsch brüchig, ängstlich, nicht linear und unbegreiflich. Kurz, wir leben in der Dauer- oder auch Polykrise. Auch diese permanente Unsicherheit ist gefährlich für unsere Leistungsfreude. Die Lösung für das Problem lautet Resilienz. Das Schlagwort kursiert schon seit Jahren, doch wir sind deshalb nicht resilienter geworden. Jede neue Krise wirft uns wieder aus der Bahn. Wir wehren uns zwar, wir bauchatmen und brummen Om im Yoga-Training, wir gehen zum Mooswandern in den Wald, besuchen Kloster-Retreats und üben Mindfulness. Aber leider steigert all das nicht unsere Resilienz, jedenfalls nicht über einen marginalen Effekt hinaus. Der Grund? Entspannung ist keine sachdienliche Lösung für Krisen und Probleme. Wenn der bärbeißige Chef einen zweimal die Woche ungerechtfertigt anbrüllt und einem damit jede Leistungslust vergällt, kann man nach Feierabend noch so lange ombrummen. Davon werden weder das Selbstbewusstsein noch die Leistungsfreude größer. Entspannung bringt keine Resilienz.
Dagegen sind Studien zufolge soziale Ankerpunkte immens starke Resilienzbooster. Weil andere Menschen uns Krisenlösungen aufzeigen können, weil sie uns mit Tipps, Hacks, Tools, Taktiken, Rezepten und Strategien versorgen können. Weil sie uns Feedback geben und uns zu verstehen geben, dass wir etwas wert sind, weil wir etwas können oder einfach nur, weil wir da sind. Deswegen ist ein funktionierendes Team, dessen Mitglieder sich gegenseitig unterstützen, ein echter Booster auch für die Leistungskraft und Freude. Und wenn das Team dysfunktional oder selber Ursache der Krise ist, sind auch Personen wie Mentorinnen, Nestoren, Coaches oder ein berufliches Netzwerk Gold wert. Soziale Resilienzanker dieser Art zu suchen und als Unternehmen bereitzustellen, ist daher sehr sinnvoll, auch im Sinne der Leistungsfreude. Sie hörten den Artikel Problemfall Arbeitsmotivation – Die Wirksamkeitskrise von Ingo Hamm aus der Ausgabe September 2024 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Inner Development Goals – persönliche Entwicklung für den Planeten und German Angst als Führungsproblem – absurde Absicherungen.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.